Herzlich willkommen zur 100. Podcast-Folge vom Emilosa Podcast. Hallo, ich bin die Kathi von Emilosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung, für intuitives Essen und für ganzheitliche Frauengesundheit. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen in den Griff zu bekommen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Herzlich willkommen zur 100. Podcast-Folge vom Emilosa Podcast. Es ist richtig cool, das sagen zu können, weil ich mich noch so gut an meine erste Folge erinnere, die mir schwerfällt, hier zu erwähnen, weil ich die heute gruselig finde, wenn ich sie anhöre, was dich wahrscheinlich jetzt noch mehr motivieren wird, sie anzuhören. Ich lasse sie aber natürlich trotzdem online. 100 Folgen gibt es jetzt schon. Es ist so wahnsinnig viel passiert in diesen fast 6 Jahren. Sind jetzt Podcast, ist unglaublich. Und ich kann immer noch sagen, es ist für mich ein absolutes Geschenk, dass ich diesen Podcast machen kann und dass ich die Möglichkeit habe, mit dieser Reichweite des Podcasts anderen Frauen zu helfen. Und es ist immer noch wie am ersten Tag. Mein einziger Wunsch ist, dass, und wenn es nur eine einzige ist, vielleicht heute ich eine kleine Veränderung in irgendeinem Leben bewirken kann durch diese Podcast-Folge, die du jetzt gerade hörst. Und vielleicht bist es du, weil alles macht mit uns irgendwas, was wir uns anhören. Und es gibt keine Jubiläumsfolge und kein Special und sondern ich möchte diese Folge nutzen, um dir ganz geballt mitzugeben, was meine größten Learnings aus der Arbeit mit meinen Klientinnen sind ja. Bisher waren es nur Frauen, vielleicht meldet sich irgendwann mal ein Mann, was ich aus der Arbeit mit den Frauen mitgenommen habe. Und was ich wirklich sagen würde, sind so die größten Punkte. Und es gibt bestimmt noch viel mehr. Das sind jetzt die, die mir eingefallen sind. Als ich meine ganzen Unterlagen durchforstet habe, es ist natürlich absolut anonym. Es wird hier niemand an den Pranger gestellt und hier sind deine Themen, sondern es ist absolut anonym. Ich habe versucht, das grobe Thema rauszugreifen, was mir so aufgefallen ist und versuche damit eben dir, wenn du den Podcast hörst, zu ermöglichen, dass du vielleicht, und wenn es nur 2 Tage früher ist, auf eine Erkenntnis kommst, die dich weiterbringt und du irgendwie was für dich mitnehmen kannst aus dieser Podcast-Folge, die dir den Weg leichter macht, die dir eine Unterstützung ist auf deinem persönlichen Weg. Ja, und ich hoffe, es gibt nochmal 100 oder 200 Folgen und ich habe schon wieder coole Sachen im Kopf, wieder ein bisschen mehr in die Kooperation zu gehen, Gäste einzuladen. Dafür war bei mir mit kleinem Kind einfach keine Zeit, kein Platz in den letzten 2,5 Jahren. Es möchte ich auf jeden Fall wieder machen. Ich bin schon mit 2 im Kontakt und habe auf jeden Fall vor, da wieder mehr zu machen. Wenn du Lust hast, als Podcast-Hörerin in den Podcast zu kommen, dann würde ich mich auch total freuen. Es ist natürlich, können wir dich total anonymisieren und du erzählst einfach, was du erzählen möchtest. Wir können das dann auch vorbesprechen. Dann schreib mir gerne unter katja@emilosa.com einfach eine E-Mail. Und dann können wir da was zusammen starten. Ich würde mich mega, mega freuen. Da arbeite ich noch dran, dass ich vielleicht mal schaffe, eine Klientin in den Podcast zu bekommen. Aber du kannst dir vorstellen, aufgrund der Thematik ist es nicht ganz so einfach. Kann ich total verstehen, wenn Betroffene dann sagen, Das will ich nicht unbedingt mit der Welt teilen, wer weiß, wer es anhört. Genau, also wenn du Lust hast, in den Podcast zu kommen oder eine Kooperation zu starten, dann melde dich einfach bei mir per E-Mail. Instagram lese ich ganz, ganz, ganz sporadisch. Ich bin da wirklich überhaupt nicht aktiv aus diversesten Gründen. Ich kann gerne meine, warum ich nicht auf Instagram bin, Folge nochmal verlinken. Da erkläre ich alles. Also wenn du mich kontaktieren möchtest, geht es über Instagram, dauert aber Wochen, manchmal bis ich wieder reingucke. Ansonsten einfach per E-Mail, da antworte ich meistens am selben Tag, also kathi@emmyrosa.com. Genau. Jetzt geht's aber wirklich los. Es wird eine chaotische Folge. Ich habe erst versucht, es irgendwie zu clustern, was ich alles für Learnings aufgeschrieben habe, bis ich gemerkt habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist irgendwie. Ich versuche da was in ein Gerüst zu drücken, was überhaupt kein Gerüst braucht für mich. Ich erzähle einfach, was ich so mitgenommen habe als Themen, Erkenntnisse aus der Arbeit mit meinen Klientinnen. Und zwar, ich fange einfach mal an. Beim intuitiv Essen geht es immer um Kontrolle loslassen. Kontrolle loslassen und Vertrauen schöpfen in das, was der Körper tut. Wir haben über unsere Zeit mit einem problematischen Essverhalten, was meistens mit Diäten gestartet hat, angefangen mit dem Kopf zu essen und nicht mehr mit dem Körper. Wie viel Kalorien hat es? Wie viel Fett ist da drin? Wie viel Kohlenhydrate? Wie viel habe ich heute schon gegessen? Wie viel Sport habe ich gemacht? Alles mit dem Kopf. Wenn du aber intuitiv essen möchtest, tust du in den meisten Fällen genau das Gegenteil. Nämlich du isst mit dem Körper, der dir Signale an den Kopf sendet und der Kopf führt es dann aus und plant die Mahlzeit sozusagen. Du gehst also von dem Körper, der den Signal sendet, in den Kopf und organisierst dir das Essen. Wenn du kein Vertrauen in deinen Körper hast, wenn du glaubst, dass der Körper das nicht kann und das nicht weiß, dann wird es schwierig, weil dann kannst du die intuitiv Essen-Diät machen. Das bedeutet, dass du die gleiche Kontrolle und die gleiche, dieses gleiche Zwanghafte auf das intuitive Essen versuchst zu übertragen und das einfach nicht funktioniert. Und dann denkst du, ja, das intuitive Essen funktioniert nicht, bist aber weiterhin in deiner Diätmentalität. Und das kann natürlich aber auch sehr beängstigend sein, weil was musst du tun, um vertrauen zu können? Du musst loslassen. Und nur wenn du loslassen kannst, kannst du intuitiv essen. Und dieses Loslassen ist ein unglaublich schwieriger Schritt, ist ein unglaublich beängstigender Schritt, wenn du weiterhin Kontrolle über dein Aussehen haben möchtest. Es ist mir bewusst, dass es kaum einen Menschen auf dieser Erde gibt, der sagt, nehme ich 20 Kilo zu, ist mir vollkommen egal. Oder sagen wir mal 30 Kilo. Da nehme ich mich nicht aus, fände ich nicht geil, wenn ich jetzt morgen 30 Kilo mehr wiegen würde. Abgesehen von der Optik, es ist einfach eine mega körperliche Belastung und das ist nichts, was die meisten Menschen wollen. Sind wir mal ganz ehrlich. Du darfst dir aber vornehmen zu sagen, okay, mein Körper wird sich regulieren. Mein Körper wird nicht als Wohlfühlgewicht 30 Kilo mehr haben. Deswegen kann es sein, dass es hoch und runter geht. Ich lasse das jetzt erstmal zu. Ich habe jetzt einfach keine andere Wahl mehr, weil das, was ich bisher gemacht habe, einfach nicht funktioniert. Das ist so das erste Learning, dass du dir vielleicht selber im Weg stehst, wenn du die Kontrolle nicht ablegen kannst und nicht loslassen kannst. Und vielleicht kannst du es noch nicht. Es ist leider einer der wichtigsten Schritte, loszulassen und zu sagen, jetzt gehe ich in das Chaos. Und es ist am Anfang erstmal Chaos, wenn du versuchst, intuitiv zu essen, weil du nicht mehr weißt, was ist Hunger, was ist Sättigung, wenn du Angst hast vor Lebensmitteln, wenn du diese Art des Essens einfach seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten nicht mehr praktiziert hast oder vielleicht noch nie praktiziert hast, wie es jetzt bei mir der Fall war oder ewig nicht, nicht, dass ich mich erinnern kann, sagen wir es mal so. Und dann ist das erstmal Chaos. Und dieses Chaos darfst du irgendwie annehmen und erst dann kannst du wirklich ins intuitive Essen starten. Und jetzt reflektier dich mal, wie sehr lässt du los oder wie sehr kontrollierst du das intuitive Essen noch? Bedeutet, habe ich heute zu viel, zu wenig gegessen? Welche Lebensmittel habe ich gegessen? Darf ich jetzt noch was essen, auch wenn ich Hunger habe, weil ich habe ja schon was auch immer gegessen? Also das sind so die Gedanken, die darauf hinweisen, dass du noch in der Kontrolle bist. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, jetzt lasse ich die Kontrolle los und zack, ist die Kontrolle weg. So funktioniert leider Veränderung nicht. Kontrolle loslassen und ins Vertrauen gehen, das dauert. Und das ist nicht ein Prozess, ist nicht ein Schalter, sondern es ist ein Prozess. Und der geht auch nicht linear, sondern der läuft immer weiter hoch und runter. Und über eine längere Zeit siehst du eine Tendenz. Das ist sehr unbefriedigend, wenn man an Zahlen orientiert ist, wenn man an irgendwelchen Daten sich immer entlang gehangelt hat. Das ist beim intuitiven Essen einfach nicht möglich. Und wenn du sagst, noch kann ich es nicht, dann ist es auch in Ordnung. Es ist eine Entscheidung. Du entscheidest für dich selber, wie viel Kontrolle du abgeben kannst und wie viel Vertrauen du integrieren kannst. Und wenn es jeden Tag nur 1% ist, dann kommst du weiter. Der nächste Punkt ist, es geht nicht ums Essen. Es ging nie ums Essen und es geht auch jetzt nicht ums Essen in dieser Podcast-Folge. Es ist nur die Spitze des Eisbergs. Es ist nur die Symptomatik des Essen. Darunter stecken unglaublich viele Wünsche, Bedürfnisse und Glaubenssätze, die du angeeignet hast. Und ich muss auch sagen, meine Erfahrung ist definitiv bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die dazu führen, dass du das Thema mit dem Essen für dich entdeckt hast, auch wenn es ein unbewusster Prozess ist. Es ging nie ums Essen. Und das bedeutet, es gibt eine Handlungsebene, an der wir arbeiten können. Das ist nämlich, welche intuitiven Essensgrundsätze gibt es? Wie soll sich mein Bauch anfühlen, wenn ich gegessen habe? Wie atme ich, bevor ich anfange zu essen? Und so weiter und so fort. Das ist aber die Handlungsebene. Und dann gibt es eine Ebene drunter. Und das ist deine Persönlichkeit, deine Arbeit an dir selbst. Was ist bei mir los, dass ich dieses Essen brauche? Und da gibt es tausende Gründe gefühlt. Welche Bedürfnisse sind bei dir nicht erfüllt, dass du das Essen dafür benutzt? Das kann sein, dass du deine Lebensführung, dass deine Lebensführung nicht so ist, wie du sie dir wünschst. Und das weißt du, aber schaffst es immer wieder zu verdrängen. Und da können wir das komplette Rad des Lebens einmal durchgehen. Wie sieht es mit deinen Freundschaften aus? Wie sieht es mit deiner Beziehung oder deiner eben nicht vorhandenen Beziehung aus? Wie sieht es mit deinem Wohnort aus? Wie sieht es mit deinem Job aus? Welche Hobbys hast du? Hast du überhaupt Hobbys? Hast du Freunde? Das sind die ganzen Themen, die das Leben bereichern und die entweder zu dir passen oder nicht zu dir passen. Und solange die nicht zu dir passen, also solange ein größerer Anteil deines Lebens eigentlich nicht du bist, brauchst du irgendwas, um nicht darüber nachdenken zu müssen, dass es deine Lebenssituation einfach nicht für dich passt. Da ist das Essen wunderbar, da kann man sehr viel Energie reinstecken, das Thema Essen und Körper. Oder du benutzt das Essen, um dich zu betäuben, weil du ganz genau spürst, dass das gerade nicht passt. Und ja, im Endeffekt, du brauchst eine Ablenkung von dem, dass du merkst, dass was nicht passt, du aber noch nicht an dem Punkt bist, das zu verändern. Und meine Erfahrung ist weiterhin, wenn du versuchst, dein Leben so schön und authentisch wie möglich zu machen, das ist meine, also mein Number One Erkenntnis überhaupt in meiner eigenen Geschichte und in der Arbeit mit Klientinnen. Wenn du anfängst, dein Leben richtig, richtig geil zu machen, so dass du es richtig geil findest, dann brauchst du den ganzen Shit nicht mehr. Natürlich haben sich Muster eingefahren, an denen man arbeiten kann und auch sollte, vor allem wenn es um wirklich deine essentielle grundlegende Gesundheit geht. Im Grunde genommen geht es darum, wofür steht das Essen? Kann es der Wunsch nach einem besseren Leben sein, nach einem anderen Leben, nach Anerkennung, die dir aktuell fehlt in deinem Leben, nach Verbindung mit anderen, die dir fehlt, grundlegende Bedürfnisse und wie können wir diese Bedürfnisse in dein Leben integrieren, um das Thema mit dem Essen zu reduzieren und gleichzeitig an der Handlungsebene arbeiten, um daraus zu kommen. Genau. Wenn es um das Thema Essanfälle geht, ist mein Learning, solange du noch restriktiv isst, werden Essanfälle auftreten. Früher oder später. Und der Anfang, und da sind wir eigentlich beim allerersten Punkt wieder, der Anfang ist, das restriktive Essen abzulegen, was unglaublich schwer und unglaublich beängstigend ist. Wenn du das restriktive Essen ablegst, werden die Essanfälle aufhören. Ganz, ganz, ganz sicher. Früher oder später. Es kann dir niemand sagen, wie lang es dauert, aber restriktives Essen führt zu Essanfällen und hilft dir dabei, ungesunde Emotionsregulationsmechanismen zu entwickeln. Heißt, du hast einerseits die Tendenz, Essanfälle zu kriegen, weil du restriktiv isst, und andererseits hast du eine Mitte sozusagen gefunden, eine Droge, die du einsetzen kannst, wenn es dir emotional nicht gut geht. Und das ist eigentlich, muss man sagen, ein Suchtverhalten. Also du hast ein Suchtmittel für dich entdeckt, das dir die Möglichkeit gibt, in unangenehmen Situationen diese irgendwie ja, zu betäuben, zu verdrängen, irgendwie nicht fühlen zu müssen. Und dann hast du dir aber einen Teufelskreis entwickelt, weil durch die Essanfälle, die du zur Emotionsregulation benutzt hast, führen dazu, dass du in den meisten Fällen noch restriktiver isst, wodurch Essanfälle wahrscheinlicher werden, du dich schlechter fühlst und dann wieder die Essanfälle brauchst. Also ich denke, dieser Kreislauf ist dir bewusst. Das ist, und da ist der Ansatz rauszufinden, wie kannst du das restriktive Essen reduzieren, wie kannst du verbotene Lebensmittel integrieren, wie kannst du mehr essen, wenn du zu wenig isst, und wie kannst du andere Emotionsregulationstechniken lernen? Genau. Und ich beobachte mich jetzt gerade dabei, während ich das sage, und es hört sich so an, das hört sich alles so super schlau an, und ich kann dir sagen, ich habe es ja auch alles durchgemacht. Und es ist absolut keine Verurteilung, das ist einfach nur Erkenntnis und Fakt, und es soll dir helfen, Klarheit in dieses Thema reinzubringen. Es ist niemand hier da, um dir oberschlau zu sagen, wie du es zu machen hast, sondern I've been there, I've done that. Ich weiß genau, wie es ist, wenn du da drin steckst und denkst dir, was zur Hölle mache ich hier gerade? Und wie zur Hölle kann diese Scheiße einfach aufhören? Und ich bin da, um dir zu sagen, guck mal dahin, guck mal dahin. Und es gibt auch viele andere, die das sagen können. Das ist meine Message und nicht irgendwie oberschlau zu sagen, ja, würdest du mal deine Emotionsregulation bearbeiten oder hör doch endlich auf, restriktiv zu essen, ja? Vielleicht hilft dir aber genau das, dass ich dir das jetzt sage, dass du da nochmal hingucken kannst. Dann ein wichtiger Punkt eigentlich in jedem Prozess ist Familie, Familie, Familie. Und das ist ein unangenehmes Thema. Also wenn du die letzte Folge gehört hast zum Thema Kontakt zur Familie, es geht auch immer um Abgrenzung zur Familie, kann ich dir sagen, das ist einer der entscheidendsten Punkte in jedem Prozess, den ich mit einer Klientin gehe, ist hinzugucken, wie ist deine Erfahrung und dein aktuelles Erleben deiner Ursprungsfamilie. Also da Kernfamilie, Ursprungsfamilie, deine Eltern, deine Geschwister und vielleicht noch andere Verwandte, die für dich einfach zum engsten Familienkreis gehören. Was ist da passiert, dass du das Essen für dich entwickelt hast? Und das bei den allermeisten hat es mit der Ursprungsfamilie zu tun. Bei den wenigsten sind da irgendwie authentische Beziehungen mit einer guten Abgrenzung auf Augenhöhe vorhanden und schwupps landet jemand im Thema Essen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen guck dir dein Thema mit der Familie an. Das ist bei den meisten ist es schon irgendwie im weiteren Prozess, aber guck's dir auf jeden Fall an. Dann, was ich vorhin schon erwähnt habe, es geht niemals linear, sondern man nennt es undulierend. Zumindest kenne ich das halt so aus meiner Ausbildung, dass es immer wieder so auf und ab und auf und ab geht und dann aber einen Verlauf in eine Richtung hat. Also im besten Fall positiv oder in den meisten Fällen ist es einfach oder immer eigentlich. Ist es eine positive Veränderung, sobald du anfängst, an dir zu arbeiten. Was man aber schon sagen muss, ein Risiko bei der Arbeit an sich selbst ist, dass du, wenn du am Anfang deine Themen aufdeckst, erstmal kann es dir schlechter gehen. Erstmal kann es dir schlechter gehen, weil du Themen angehst, die irgendwie traumatisch für dich waren, die dein Nervensystem nicht gut gepackt hat und die du gut versteckt hast in irgendeiner Ecke von dir. Wenn du anfängst, über diese Themen nachzudenken, über diese Themen zu sprechen, solange die für dich noch nicht so sind, ja, das ist halt passiert, aber das juckt mich jetzt eigentlich nicht, sondern wenn die dich emotional irgendwie betreffen, du da starke Emotionen entwickelst, dann kann es erstmal schlechter werden. Das heißt, das ist das Risiko, genauso wie beim Loslassen hinsichtlich restriktivem Essen. Es kann erstmal schlechter werden und dann wird es wieder besser. Genau. Es ist aber auch keine Option, nichts zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann du an den Punkt kommst, dass du sagst, ich will das jetzt. Das ist auch ein Risikofaktor. Wenn du nämlich einmal anfängst, dann kannst du nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr zurück. Wenn du einmal angefangen hast, dich selbst kennenzulernen, deine Themen dir anzuschauen, kannst du das nicht mehr vergessen im positiven Sinne. Und manchmal wünschte ich mir schon, ich wäre unbewusst geblieben und würde einfach meinen Job machen und mich aufregen über meine Kollegen und mich aufregen über meine Eltern und mich aufregen über meinen Mann, der irgendwas macht, was mich stört. Aber früher ich gedacht habe, also ganz, ganz früher gedacht habe, wenn andere Leute was machen, was mich stört, dann sollen sie damit aufhören und nicht, dass es mein Thema ist. Gut, wenn ich ehrlich bin, manchmal denke ich das immer noch, hört einfach auf damit. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es hat immer mit dir zu tun und du kannst es nicht mehr vergessen, du kannst nicht mehr zurück. Und das ist genauso, wie dass es halt erstmal dir eventuell ein bisschen schlechter geht, ein Risikofaktor an oder ein Risiko, das du eingehst, Du wirst aber merken, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Dann geht es viel um das Thema Identität. Wer bin ich eigentlich, wenn dieses Thema mit dem Essen nicht mehr da ist? Was nimmt diesen riesigen Raum bei mir ein? Wo geht's mit mir dann hin? Und was füllt diese Lücke? Und kann ich mir überhaupt schon vorstellen, wer ich anderes sein kann als jemand, die ein Thema mit Essen hat? Je nachdem, wie lange das Thema schon bei dir geht und wie viel Raum das in deinem Leben einnimmt, kann das existenziell sein, dass du dir wirklich nicht vorstellen kannst, ohne dieses Thema zu existieren. Und ich kann dir wirklich sagen, bei mir war das schon auch so, dass ich irgendwann gedacht habe, wer bin ich eigentlich ohne das Thema mit dem Essen? Weil das in meinem Leben gab es keine Zeit, wo das Thema nicht da war. Und ich kein, also nicht mal nur ein kindliches Bewusstsein ohne das Thema Essen hatte, geschweige denn ein Erwachsenenbewusstsein. Und wenn das bei dir so ist, dann darfst du mal gucken, okay, das ist wirklich krass. Was soll denn in diesen Riesenraum rein? Und andererseits versuchen wir mal drüber nachzudenken, das zu reframen. Wie geil ist es eigentlich? Da ist ein Ra Platz, wenn du dich selber als so eine Landkarte vorstellst und da ist ein riesen Teil dieser Landkarte mit dem Thema Essen voll gemalt, gezeichnet. Und dann stell dir vor, dieser Raum wäre weiß. Was könnte alles in diesen riesen Raum rein? Und das kannst du auch gerne so als Übung machen, dass du dir wirklich so eine Landkarte malst und das bist jetzt du mit deinen Eigenschaften, die du gerne behalten möchtest. Und dann gibt es einen Teil. Du kannst auch wirklich dir überlegen, wie groß ist dieser Teil bei mir? Und dann so also diesen Teil füllen mit Dingen, die du gerne über dich denken würdest, die du gerne machen würdest. Das können Hobbys sein, das können Projekte sein, das kann irgendwas sein, was du immer schon mal machen wolltest oder sein, in Anführungszeichen, weil wir sind grenzenloses Bewusstsein und machen eine menschliche Erfahrung. Du weißt, was ich meine. Du malst dir eine Karte auf, hast ein Eck und in dieses Eck malst du rein, wer du gerne sein möchtest, was du gerne machen möchtest, womit du deine Zeit verbringen möchtest. Und wie geil ist es eigentlich, dass du ein Thema hattest, das so viel Raum eingenommen hat und jetzt lässt du diesen Raum frei werden und baust dir da was Neues rein. Das ist doch, also ich finde das mega geil. Zum Beispiel habe ich jetzt angefangen zu malen. Und mein Selbstbild war immer so, malen, das ist überhaupt nichts für mich. Ich kann nicht mal Strichmännchen malen, das sieht alles scheiße aus und dann bin ich total frustriert und schmeiße in die Ecke. Ich mache Sport und bin kognitiv orientiert. Und jetzt habe ich mich einfach mal für so einen Aquarellmalkurs angemeldet und ich male. So oft es geht, was gerade wenig Zeit bei mir ist, aber wenn ich abends Zeit habe, dann mache ich entweder mal nach Zahlen oder ich mache meine Bilder von dem Kurs fertig und es macht mich so glücklich. Ich hätte nie gedacht, dass mich dieses Malen, dieses Zeichnen, dieses Kreativsein so glücklich macht in meinem Alltag. Und das war auch ein Selbstbild, das ich hatte. Das hat mir auch die Kursleiterin gesagt. Dass ich so ein negatives Selbstbild über mich entwickelt habe, durch den Kunstunterricht, durch was auch immer, woher ich das habe, dass ich nicht malen kann und dass das nicht meins ist und damit habe ich das abgehakt. Und seit ich jetzt damit angefangen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, wer könnte ich noch alles sein? Was wieder ein bisschen zu Stress führt tatsächlich, weil ich jetzt auch noch andere Projekte angefangen habe, wo mein Mann schon gesagt hat, das ist alles schon wieder zum Scheitern verurteilt, weil du zu viel machst. Und er hat natürlich recht, muss ich jetzt zu euch sagen, habe ich zu ihm glaube ich, widerwillig gesagt. Aber genau das ist der Punkt. Was machst du in deine Landkarte? Was machst du in diesen weißen Fleck? Und wenn du anfängst, diesen weißen Fleck zu füllen, auch wenn dieses Thema Essen noch drin ist, dann wird dieses Essen weichen. Das ist die Idee. Das ist die grundlegende Idee. Du malst deine Landkarte neu und füllst diesen Platz des Thema Essens mit neuen Dingen, dass das Essen weichen muss. Mit geileren Dingen, außer dich mit dem Essen und dem Abnehmen zu beschäftigen. Weil wenn du das geil finden würdest und es dir nur gut damit gehen würde, dann würdest du diesen Podcast nicht anhören. Ein weiterer Punkt ist, erwartest du, dass du, wenn du intuitiv isst, absolut gleich aussehen wirst oder, so wie es natürlich von wunderbaren Quellen propagandiert wird, auch noch abnehmen wirst? Wenn, solange du mit dem intuitiven Essen abnehmen möchtest oder du zumindest keinerlei Veränderung an deinem Körper akzeptieren kannst. Und sobald es passiert, du das ganze Projekt wieder ja, ad acta legst, wird es nicht funktionieren. Habe ich auch gemacht, glaub mir, habe mich gewogen beim intuitiven Essen, habe wirklich fast schon Tagebuch geführt über mein intuitives Essen, hatte bei jedem Bissen schon die Kalorien im Kopf. Ja, das ist der Anfang und jetzt ist es Zeit, es abzulegen, weil so wird es nichts werden. Also solange du den Wunsch des Abnehmens, ich glaube, das habe ich schon 53.000 Mal gesagt, aber es ist einfach so, solange du den Wunsch des Abnehmens nicht loslässt und einfach sagst, so bleibt es jetzt. I don't give a shit. Mein Körper bleibt jetzt, wie er ist. Und ich werde dann jetzt nicht mehr rumdoktern. Ich fange jetzt an zu leben und intuitiv zu essen. Was bedeutet, dass du nicht sehr viel übers Essen nachdenkst, on the long run. Solange wird es nicht funktionieren. Und wirklich keinerlei Verurteilung. Ich glaube, fast jeder ist irgendwann mal an dem Punkt. Es hilft einfach nur nichts. Und jetzt ist vielleicht der Punkt zu sagen, okay, ich kaufe mir richtig geile Kleidung, die mir gefällt, Unterwäsche, die mir passt, schmeiß alles aus dem Schrank raus, was mir nicht passt, worin ich mich nicht wohlfühle und ich höre jetzt auf, mich verändern zu wollen. Und da gehört wieder das mit rein, wie kann ich das, was ich mir wünsche, was passiert, wenn ich abgenommen habe, in mein Leben integrieren, ohne dass ich abgenommen habe. Also, wie kannst du dein Leben so richtig, richtig geil machen, ohne dafür abnehmen zu müssen? Und dann geht auch dieser Wunsch des Abnehmens weg. In einer Gesellschaft, die fanatisch ist, was das Thema Körper angeht, ist das ein nicht ganz leichtes Unterfangen. Das weiß ich auch. Und es dauert. Und es kann, du kannst immer wieder ins Wanken kommen. Das tue ich auch. Dann kommst du aber immer schneller wieder zurück und weißt, ich spiele bei diesem Spiel einfach nicht mehr mit. Macht's euren Scheiß ohne mich. Ich spiele da nicht mehr mit. Dann, was ich vorhin schon mal kurz angerissen habe, ist so dieses Thema Persönlichkeitsmerkmale. Also Frauen, die ein Thema mit dem Essen haben. Ich glaube, dass es bei Männern auch so ist. Ich sehe das so in der Triathlon-Szene auch immer wieder oder höre das auch in Podcasts und so. Aber wir sind jetzt hier einfach im Frauenbereich unterwegs. Frauen, die ein Thema mit dem Essen haben, haben sehr ähnliche Persönlichkeitsmerkmale. Und das haben mir auch schon Interviewgäste bestätigt. Und eine hat, die liebe Lilly Neumeister, die hat auch mal gesagt in einem Interview, dass sie sogar unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale und hinsichtlich der unterschiedlichen Ausprägung von dem Thema Essen festgestellt hat. Heißt, Betroffene von eher anorektischen Verhaltensweisen haben andere Persönlichkeitsmerkmale als mit einem bulimischen Essverhalten oder in die Tendenz, wenn die Tendenz bulimisch ist und so weiter. Und das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich glaube aber, dass da noch sehr viel Sozialisierung mit reinspielt. Nicht nur Persönlichkeitsmerkmale, und Persönlichkeit ist schon sehr angelegt. Das merke ich jetzt auch bei meinem Sohn, wie der sich in den letzten 2,5 Jahren entwickelt hat. Da ist schon viel einfach angelegt. Und damit darf man dann haushalten. Und je nachdem, wie deine Persönlichkeit, angelegt ist, hast du eine Tendenz für Essstörungen und du hast eine Tendenz, in welche Richtung deine Essstörung geht oder dein problematisches, für dich belastendes Essverhalten, nennen wir es mal so. Zum Beispiel, Frauen, die ein Thema mit dem Essen haben, sind sehr oft sehr zielstrebig, wenn nicht sogar perfektionistisch, at its best, sind sehr gut organisiert, sind sehr young-lastig, also sehr viel im Kopf tun, schaffen, voranbringen, was ja grundsätzlich auch gut ist. Und es ist genauso gut, mehr Yin in deinem Leben zu haben. Und wenn du das, wenn da du da das Gefühl hast, es resoniert mit dir, dass du da sehr stark in diese Richtung gehst, dass du sehr akribisch bist, sehr perfektionistisch, sehr gut organisiert, wenn nicht schon extrem geplant, kontrollbedürftig, sehr, also ich habe letztens, oder ich lese gerade ein Buch, und da ging es auch darum, dass so diese, dass Essstörung und Zwangsstörung sehr nah beieinander liegen, weil man so dieses krasse Kontrollbedürfnis hat und dieses wie schon diese Einengung, eingeengtes Denken auf dieses eine Thema hat. Und da konnte ich auch schon wirklich sagen, da konnte ich schon mitgehen, dass diese Persönlichkeitsmerkmale und so diese Störungsneigung, ich will ja weg ein bisschen von den Diagnosen, diese Störungstendenz in diese Richtung schon bei Frauen mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen vorkommen. Also wenn das für dich, das ist absolut keine Wertung. Das hat auch wunderbar, alles hat positive und negative Seiten. Wenn du so gut organisiert bist, so zielstrebig bist, so Dinge voranbringst, dann hast du meistens schon viel geschafft in deinem Leben. Dann hast du meistens auch einen guten Job. Dann hast du meist, also gut im Sinne von, du kannst in den meisten Fällen auf ein gutes Einkommen schauen, hast dadurch auch viele Möglichkeiten. Das ist halt die eine Art. Die andere Art ist, dass du wahrscheinlich Probleme hast, Menschen zu vertrauen, Kontrolle abzugeben, Dinge einfach mal liegen zu lassen, loszulassen. Auch mir fällt es extrem schwer, jetzt mit einem Kind den Alltag so zu bewältigen, wenn ständig was dazwischen kommt. Und ich habe doch so genau gewusst, was ich heute machen will, und es funktioniert einfach nicht, weil der will jetzt nicht. Oder er ist krank und ich kann nicht in die Arbeit und kann meine Dinge nicht machen und muss Termine verschieben, und es nervt mich zu Tode. Und ich brauche immer noch eine Anpassungszeit. Es ist schon sehr gut geworden. Ich bin schon flexibel geworden. Ich reg mich nicht mehr so auf. Dann ist es jetzt halt so. Aber das ist unglaublich schwierig, wenn man nicht, oder wenn man diese Art der Persönlichkeitsausprägung hat. Und da wird man in der Elternschaft sehr viel lernen, loszulassen, anzunehmen, was ist, ja, und flexibler zu werden und dabei noch glücklich zu sein. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn du diese Art der Persönlichkeitsausprägung hast, dann darfst du damit einfach arbeiten. Da ist auch mein Tipp, wie kannst du mehr Yin in dein Leben integrieren? Wie kannst du flexibler werden, ohne dass du jetzt unbedingt ein Kind bekommen musst? Es hilft in dem Bereich, würde ich sagen. Muss man jetzt aber auch nicht, um mehr Yin in dein Leben zu bekommen. Versuch mal rauszufinden, welche Yin-Aktivitäten, da kannst du einfach mal googeln, da kommt ganz viel, die Spaß machen, sei es malen, sei es Yin-Yoga. Yin-Yoga ist wunderbar. Es braucht sehr viel Zeit, man macht ganz wenig. Das ist für viele ganz gut, die jetzt hier zuhören. Dann könnte das alles Mögliche sein. Irgendwas Kreatives oder irgendwie backen. Gut, das ist mit dem Thema immer so eine Sache, gell? Jetzt kein Low-Carb-Kuchen oder so, sondern echten Kuchen mit Zucker und Butter zum Beispiel. Den dann auch essen. Ich mache hier Spaß und ich hoffe, du verstehst es. Also versuch da jeden Aktivitäten reinzubringen, an deinen Beziehungen zu arbeiten, dass du da flexibler werden kannst, weniger Pläne machen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist klar. Weil wenn du diese Persönlichkeitsmerkmale hast, dann weißt du genau, was ich meine. Dann geht es auch immer wieder darum, wie bringst du Entspannung in dein Leben? Da komme ich direkt von den Persönlichkeitsmerkmalen nämlich hin. Ich bin ziemlich sicher, dass du schaffst, deinen Tag auszufüllen. Und wie schaffst du es da, wieder ein bisschen runterzukommen? Von diesen 110% vielleicht auf 90%. Dass du ein bisschen Luft für dich lässt, um mehr Ruhe zu bekommen, weil je gestresster wir sind, je mehr unser Nervensystem angespannt ist, desto leichter können Trigger uns treffen, desto leichter können Muster ausagiert werden sozusagen und du hast weniger die Möglichkeit, gegenzulenken, wenn du gestresst bist. Also versuch mal, von den 110 auf 90% zu kommen. Das ist, glaube ich, ein guter 20% ist eine gute Möglichkeit. Was kannst du eintauschen? Was kannst du abgeben? Und was kannst du dafür integrieren, um dich mehr zu entspannen? Dann kannst du eigentlich, offene Frage, die du dir stellen darfst, mit dem Thema Freiheit umgehen. Kannst du damit umgehen, wenn du sehr viel Möglichkeiten in deinem Leben hast? Das ist jetzt eine sehr offen gestellte Frage. Ich meine damit, Freiheit bedeutet auch Verantwortung. Wenn du jetzt nicht mehr den ganzen Tag übers Essen nachdenkst, und das schließt sich ein bisschen an das an, was ich vorhin hatte, wie kannst du es dir eigentlich vorstellen, dass du dein Leben komplett selbst gestalten darfst? Kannst du dir vorstellen, dass es möglich ist, morgen nach Argentinien zu ziehen? Vielleicht nicht morgen, das ist aber schwierig zu organisieren, selbst für uns, aber sagen wir mal in 2 Monaten oder in 4 Monaten nach Argentinien zu ziehen. Deine ganze Butze aufzulösen und nach Argentinien zu ziehen. Und da mit einem Tango-Lehrer eine Tanzschule aufzumachen. Das ist verdammt beängstigend, wenn man das mal zulässt, diesen Gedanken, oder nach Japan zu gehen, oder sei es nur, sich zu trennen. Das ist auch ein Thema, das immer wieder vorkommt. Ich bin in einer Beziehung, in der ich unglücklich bin. Wenn ich mich nur genug mit dem Thema Essen beschäftige, muss ich da nicht drüber nachdenken, dass meine Beziehung vielleicht nicht das Richtige für mich ist. Habe ich auch schon durch. Wer den Podcast hört, kennt die Geschichten. Und oder wenn ich mich nicht die ganze Zeit mit dem Thema Essen beschäftige, muss ich mich irgendwie auch dem Thema Mutter stellen, weil zum Beispiel meine Mutter entweder sich ständig meldet und mir tierisch auf den Sack geht oder andererseits ich mir viel mehr Aufmerksamkeit von meinen Eltern wünschen würde und ich es aber nicht kommuniziere. Oder ich mich benachteiligt fühle hinsichtlich, was gibt es denn alles für Themen? Keine Ahnung. Finanzieller Unterstützung im Studium, während meine Geschwister XY kriegen. Ich traue mich aber nicht, das zu sagen. Es gibt 100.000 Möglichkeiten. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Was würde diese Freiheit mit dir machen? Macht dir die Freiheit so Angst, dass du das Thema Essen brauchst? Und wie könntest du Freiheit handhabbar und machbar für dich machen? Dann ein Thema, wir hatten vorher schon kurz das Thema Essanfälle. Jetzt noch mal ein Gedanke. Und zwar kann es sein, dass du Essanfälle aus Trotz vielleicht hast? Kann es sein, dass es bei dir in der Familie immer jemand gibt, der deinen Körper und dein Aussehen bewertet? Ich habe zwei Klientinnen, bei denen es in die Richtung gehen könnte. Und auch Freundinnen, also die mir das berichten, dass ständig das Essen und der Körper kommentiert wird von der Familie. Und zumindest bei den Freundinnen habe ich definitiv den Eindruck, dass da viel so ein Trotzverhalten ist, zu sagen, und es war auch bei mir das so, deswegen habe ich überhaupt die Idee, weil bei mir das auch so war, dass meine Mutter immer extrem darauf geachtet hat, was ich esse, und ich von meiner Persönlichkeit, wenn ich Druck bekomme, immer in den Fight- und den Rebellionsmodus schalte, was nicht sehr angenehm für die Beteiligten ist in den meisten Fällen. Ist halt einfach so, habe ich gelernt anzunehmen. Und ich angefangen habe zu sagen, nee, wenn du möchtest, dass ich dünner werde und du möchtest, dass bei mir irgendwas anders wird, dann mache ich genau das Gegenteil, solange du das auf diese Art und Weise tust. Und überleg mal, ob das bei dir der Fall sein kann, dass du vielleicht auch in die Richtung gehst, dass du sagst, ich habe da jemanden, der mir immer wieder Druck macht oder mich judged und ich sage, nö. Wenn, dann so schon gar nicht, mein Freundchen. So gar nicht. Ja. Dann, jetzt habe ich aber nicht mehr viel, es wird jetzt schon wieder ganz schön lang. Wovor schützt dich dein Essverhalten? Das hatten wir vorher schon mal. Welche unangenehmen Situationen kannst du vermeiden? Zum Beispiel, dass du sagst, ich gehe nicht zum Essen, ich kann nicht essen gehen, weil ich da nichts essen kann. Und das hat wieder diesen sekundären Krankheitsgewinn, nämlich, dass du dann zum Beispiel nicht mit deiner Großfamilie zum Essen gehen musst, mit Tanten und Onkeln, wo du keinen Bock drauf hast, weil du hast ja, auch wenn es nur für dich ist, wenn du denen das nicht sagst, einen Grund, warum du nicht zum Essen gehen kannst. Sowas, genau. Also genauso, welche Konflikte werden vermieden, welche Trennungen werden vermieden, wo kann dir jemand auch zu nahe kommen? Das ist auch ein guter Schutz, um Distanz aufzubauen, weil du dieses Thema ja oft verheimlichst. Je nachdem, in welcher Gewichtsregion du bist, kannst du das sehr gut verheimlichen. Und dann baut es eine Distanz auf zwischen dir und deinen Mitmenschen. Und das kann auch ein Schutz gewesen sein in einer Zeit, wo du sehr verletzt worden bist von Menschen in deinem Umfeld, dass du diese Strategie für dich entwickelt hast, weil du dann Menschen nicht mehr so nah an dich ranlassen kannst und musst, weil du ja dieses Thema als Heimlichkeit hast und dadurch aber auch nicht verletzt werden kannst. So relativ zusammenfassend würde ich also sagen, es geht immer darum, wer bin ich? Was will ich? Kann ich damit umgehen, was ich will? Kann ich das wirklich umsetzen? Und was sind meine, so stand es in dem Buch, meine unmet emotional needs? Was sind meine Bedürfnisse, die ich nicht sehen will, nicht sehen kann? Wie kann ich dahin kommen? Wie kann ich auf der persönlichen Ebene mein Leben verbessern? Und wie kann ich auf der Handlungsebene in Bezug auf das Essen mein Leben verbessern? Und diese Veränderung ist so wie ein Zwiebelprinzip. So stelle ich mir das immer vor. Es hat mal so eine Mentorin zu mir gesagt, das fand ich richtig cool. Veränderung passiert wie Zwiebelschälen. Immer wieder geht eine Schale auf, also eine so eine Hülle. Zwiebelhülle, Schale ist ja das ganz außen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also eine so eine Zwiebelhülle geht ab, dann weint man wieder, dann wird es wieder gut, dann fängt man wieder an, so eine Hülle abzutragen, dann weint man wieder, dann stabilisiert man sich wieder, dann wird es wieder gut und so weiter. Und so ist es mit dem Thema Essen, mit der persönlichen Weiterentwicklung, mit den eigenen Themen. Immer wieder schälst du eine von diesen Hüllen ab, dann wird es erstmal unangenehm und dann wird es wieder schön und dann und so weiter und so fort. Und es hört nie auf. Das ist ein Lebensprojekt, glaube ich. Nur, das kann ich jetzt wirklich aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, das Thema Essen, Körper abnehmen, nimmt bei mir so wenig Raum in meinem Leben ein. Also das ist wirklich so, dass ich sagen kann, in Höchstzeiten nimmt es ungefähr 3% meiner Tageskapazität ein. Vielleicht 5, wenn es richtig schlecht läuft. Und das ist wirklich was. Und ich kann dir sagen, du weißt, wenn du den Podcast hörst, das ist bei mir mein ganzes Leben lang ein Thema gewesen, bis ich wirklich angefangen habe, an mir zu arbeiten. Und das würde ich jetzt sagen, ist so ungefähr 9 Jahre her. 10 Jahre? 9 Jahre? 10 Jahre? So, dass ich wirklich sagen kann, da ist der Stein richtig ins Rollen gekommen. Also der Großteil meines Lebens war das Thema Essen, Körper, Sport und natürlich vor allem Nicht-Essen. Und jetzt ist es so, dass es kaum noch Raum in meinem Leben einnimmt. Also wirklich kaum noch. Genau. Das hoffe ich, dass dich motiviert, jetzt wirklich reinzustarten und jetzt nicht vor Weihnachten. Machen wir noch ordentlich, was auch immer. Und im Januar geht es dann richtig los mit dem intuitiven Essen. Nein, es geht ganz unperfekt heute los mit dem intuitiven Essen. Auch wenn es jetzt schon Mittag ist oder Nachmittag, jetzt geht's los und nicht am nächsten Morgen und nicht am nächsten Montag und nicht im nächsten Monat, am 1. Dezember und nicht am 1. Januar, sondern jetzt. Jetzt geht's los, ganz unperfekt. Das ist der erste Schritt zum zweiten Schritt. Don't spend another year doing the same shit. Lass nicht noch mehr Zeit vergehen. Du hast sicher schon viel geschafft. Fang jetzt an dir zu arbeiten und es wird gut werden. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, schau gerne in die Shownotes, schreib mir, wenn keiner der Termine, der angebotenen Termine für dich passt, dann schreib mir gerne eine E-Mail, dann schauen wir, ob wir einen anderen finden. Du kommst erstmal eine Stunde in den Test sozusagen für dich, ob es für dich passt oder ob es auch für uns beide passt und dann entscheidest du dich, ob du länger mit mir zusammenarbeiten möchtest, wenn nicht, absolut kein Problem. Oder wenn es jetzt nicht passt, dann schau, ob es später passt oder mit jemand anderem passt. Ich bin da absolut offen. Ich freue mich über jede, die ich begleiten darf. Und ja, wünsche dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Wünsche dir nur das Beste für die nächsten 6 Wochen und auch den Rest deines Lebens. Mach's dir so schön wie möglich. Versuch bei dir anzukommen. Versuch zu gucken, wer bin ich, wo will ich hin. Und alles ganz unperfekt und Schritt für Schritt. Deine Kathi von Emmy Rosa.